Es ist Boomer Time, es ist Boomer Cringe Time hier aus Darmstadt, mir zugeschaltet in Köln, Jan Böhmermann. Hallo Jan, ich grüße dich.
Hallo, grüße dich Oliver. Ich bin nicht ganz in Köln, da muss man immer präzise sein. Ich befinde mich bei Köln. Das ist eine eigene Gemeinde, wir sind hier ein ganz eigenständiges Völkchen, ganz eigene Community. Und ich sehe hier bei dir, mein Lieber, du sitzt im Hotelzimmer, ist sonst nicht so dein Typ. Du bist doch normalerweise eigentlich ein Tourbus-Guy und jetzt sehe ich dich da so zerstrubbelt in einem weißen T-Shirt. Was ist los mit dir?
Ach Jan, mich hat's total zerschreddert. Nach 5 Konzerten oder 6 lässt mein Körper langsam nach.
Das gibt's nicht.
Ich hatte Schüttelfrost, Gliederschmerzen, wirklich ganz hartes Programm und bin dann mal ins Hotel gegangen und hoffe, dass ich heute Abend in Darmstadt auftreten kann, wo ich mich gerade im Maritim-Hotel befinde, was seit 1982 eine Einrichtung und vom Feeling sich nicht mehr geändert hat. Es ist wirklich richtig urig hier. Im 11. Stock, Balkon ohne Schutzabrichtung. Also ich habe hier einen Balkon, kann über ganz Darmstadt gucken und bin selten hier, freue mich und hoffe, dass ich durch unseren gemeinsamen Podcast jetzt genug Kraft sammeln werde, damit ich heute Abend die Bühne rocken
kann. Aber lass mich ganz kurz im Auftrag von Karl Lauterbach fragen. Du hast aber keinen Corona, du weißt es nicht.
Nein. Oder? Und wenn, ist auch egal. Corona ist nur noch eine Krankheit wie alle anderen.
Ja, gibt's
auch
nicht mehr.
Gibt's inzwischen, gibt's gar nicht mehr. Gab's vielleicht auch nie. Haben wir uns vielleicht einen Bären aufbinden lassen?
Ja, weiß
aber
man
das
nicht.
Das machen wir alles in 1-2 Jahren, wenn die große Aufarbeitung kommt.
Du, Olli, wir hatten jetzt ein langes Wochenende diese Woche hinter uns. 1. Mai. Hast du auch Krawall gemacht in Kreuzberg? Bist du auch ein bisschen durch Schanzenviertel gelaufen? Hast du ein paar Bullen verkloppt oder bist du eher auf der anderen Seite gewesen?
Also ich mische ja jedes Jahr. Dieses Jahr bin ich nicht da gewesen. Aber manchmal bin ich auf der Seite von der einen. Für den einen ziehe ich mir eine Bullenuniform an und so einen Helm und klopp dann so ein bisschen gegen Autonome und ab und zu bin ich autonomer. Best of both worlds. Nicht unähnlich dir, Jan. Immer sehen, wer gerade Hilfe braucht und sich da auf die Seite stellen. Weißt du?
Ja.
Das gehört dazu, als sag ich mal Medienbrandstifter. Und ich bin ja auch so ein bisschen, habe ich ja von dir abgekupfert. Jemand, der gerne mal die Seiten wechselt.
Du sag mal, Olli, ich bereit. Was willst du?
Ich wäre gerne gestern in Köln gewesen. Ich habe nämlich einen Fehler gehabt. Post Malone hat gestern Abend in Köln gespielt. Mhm. Tatsächlich, ich habe nämlich gesagt, der spielt gar nicht in Deutschland. Und Post Malone, Posty hat's geschafft. Weißt du, wer auf die Bühne gekommen ist? Wer sich seiner erbarmt hat?
Luke Mockridge.
Apache.
Was?
Apache.
Apache?
Apache war da. Oh, Apache war da und Posty hat sich so gefreut, dass Apache da über die Bühne mit seinen 2,80 Meter auf Stelzen über die Bühne galoppiert ist und hat sich so gefreut. Und ich würde mal jetzt sagen, Post Malone hat es geschafft. Echt jetzt. Wenn Apache bei ihm auf die Bühne kommt, Gratulation.
Ich habe auch gesehen, dass Jack Black, der jetzt im Zuge seiner Promo für den Mario Brothers Movie, hast du ja echt schon gesehen? Den Mario Movie?
Noch nicht.
Der erste Film, glaube ich, der wieder eine Billion oder eine Milliarde Umsatz geknackt hat nach der Pandemie, also einer von wenigen, also auf jeden Fall ein riesen Blockbuster. Und Jack Black, der ja Bowser spricht, hat auch einen Song draußen, den ich übrigens mal direkt auf die Fidi und Bumsi Playlist packe, und zwar Peaches. Ist nur 1,30 lang, so richtig geil, Streaming, Spotify, Streaming-Länge, aber ist echt ein derber Ohrwurm und gibt's auch ein tolles Video zu, was auch nur 1,30 ist, kann man sich mal schön zwischendrin angucken. Und er hat kürzlich im Interview gesagt, dass er wahnsinnig gerne mal auf der Bühne stehen würde mit Helene Fischer. Und ich kann mir vorstellen, dass es so ein ähnliches Ding ist, dass Apache keine Ahnung hat, wer Post Malone ist und umgekehrt vor allem erst recht nicht. Und dass die Plattenfirmen das einfach ausgedealt haben und dass Jack Black von seiner Plattenfirma gesagt bekommen hat, if you are in Germany, when you are in Germany, always say I want to go on stage with Helene Fischer because she's the biggest. Also anders kann ich mir das nicht erklären, warum soll denn
Nee, das ist natürlich alles geklüngelt von den Firmen inzwischen, also von den Managements und so. Aber natürlich, Post Malone hat wirklich getan, als wenn er sich so gefreut hat, dass Apache auf die Bühne kommt. Ganz in Leder. Ich habe so ein Video gerade gesehen auf TikTok. Ich bereite mich nämlich jetzt nur noch auf TikTok vor, bevor ich hier mir diese Sendung mache, damit einer von uns den Puls der Jugend noch spürt und den hier verbreiten kann. Mhm. Naja, Jan, dann habe ich vorgestern, muss ich noch kurz erzählen, ich bin echt der Beste. Ich habe gespielt in Leipzig auf einem Festival gegen Fremden Feindlichkeit, was ich sehr, sehr gerne gemacht habe, und gegen Faschismus, ein Festival, was vor vielen Jahren ins Leben gerufen wurde. Aber nach 6 Konzerten gehe ich auf die Bühne und sage am Ende, vielen Dank, dass ihr da wart. Ich glaube, ich muss keine Verhohlen sein, sagen hier, wir wissen alle, warum wir hier sind. Wir stehen alle gemeinsam gegen Antifaschismus. Habe ich dann auf der Bühne und alles, oh, und ich habe es noch nicht mal gerafft in dem Augenblick.
Ach so,
und für alle,
deutscher Versprecher.
die in Deutschland das mitbekommen, die in Leipzig das mitbekommen haben. Mann, ey, das ist natürlich, ich bin auch nicht mehr der Jüngste, stehe da jetzt ewig schon auf der Bühne. Und dann sage ich echt, und danach kommt mein Keyboarder Arne zu mir, mein starker Satz gewesen, wir stehen hier alle auf der Bühne gegen Antifaschismus. Aber mein Gott, ey, ich glaube trotzdem haben wir inzwischen aber genug.
Ich habe nichts davon in der Presse gelesen. Ich glaube, die Leute haben das schon richtig verstanden. Aber das ist echt tückisch.
Die haben es nicht verstanden, die werden jetzt wahrscheinlich jetzt gerade, wird es in der Presse stehen, weil irgendein Horst von Tag 24 das draufschreiben
wird. Die haben aber ansonsten hätte es nie noch ihr Hausverbot in deinen Konzerten, weiß man doch. Aber es ist echt lustig, wenn sich dann dein Faible für Namensmerkungen, dein Namensgedächtnis sich auch auf andere Bereiche ausweitet. Ey, Olli hat gestern wieder aus Versehen alle drei Strophen der deutschen Nationalhymne gesungen. Und dann habe ich gar nicht mitbekommen. Also wenn das immer mehr so kleine Blackouts sind, gemeinsam gegen Antifaschismus.
Ja, Mann, ey, wirklich, allerbesten. Das kann sein, Jan, dass ich hier vor deinen Augen leicht dement werde und du mich dann hier noch guiden musst. Worüber ich keine Witze machen will.
Man weiß es nicht. Eine Honig im Kopf. Stichwort Til Schweiger. Das haben wir in der letzten Sendung groß besprochen. Gieß mal kurz ein Kühlchen ein. Guck mal, ich habe wieder wie früher als Teenager mir eine 1 Liter Coca-Cola-Flasche gekauft. In einer Mehrwegflasche. Einfach so als Reminiszenz an früher. Diese ganzen Trend-Cola-Getränke. Einfach mal weggelassen diese Woche. Ich bin auf Trend-Diät. Und jetzt trinke ich wieder Cola aus 1 Liter Flaschen. Wie damals, als ich meine Internetseite noch selbst programmiert habe. So was. Til Schweiger. Da ist ja inzwischen einiges aufgebrochen. Die Bild-Zeitung ist mit draufgesprungen. Er ist geflüchtet nach Mallorca. Da frage ich dich zuerst mal rein logistisch. Ist es überhaupt möglich, als ein Til Schweiger nach Mallorca zu flüchten? Das ist ja im Grunde wie sich in Berlin verkriechen am Brandenburger Tor. Was ist denn das, eine Flucht nach Mallorca? Nein,
Mallorca ist eine schöne, geheimnisvolle Insel und es gibt ja noch mehr als hier den Bierknecht und wie das da alle heißt und diese Schinkelstraße und die ganze Kacke da.
Die berühmte Schinkelstraße.
Ja, der Schinken.
Von Schinkel Design damals war sein erstes.
Ja, oder von, ich weiß nicht, was das, ich weiß, guck mal, die Namen weiß ich zum Beispiel wirklich nicht. Schinkelstraße oder Schenkelstraße, wie das da heißt. Ich war einmal 1990 auf Mallorca in einer Sau.
Das vielleicht mal für die Leute, die jetzt gerade noch ein Abitur machen oder zur Uni gehen oder sich für sowas Architektur oder Städtegeschichte interessieren. Tatsächlich, Karl Friedrich Schinkel hat, bevor er in Deutschland die großen Dinger machen durfte, erstmal ein bisschen üben müssen auf Mallorca und hat er in der sogenannten Schinkelstraße in Palma de Mallorca, der Hauptstadt der Insel, einfach so seine ersten Bauwerke gemacht, die bis heute noch da sind. Es handelt sich um Bratwurstbuden, um kleine Fickclubs, um so Kellerbars. Karl Friedrich Schinkel hat auch mal klein angefangen, genau wie wir im Grunde genommen. Und ich hoffe,
kleinen Fickclubs.
Ja, ich hoffe, dass wir eines Tages auch noch zu voller Blüte kommen, wie Karl Friedrich Schinkel in seinem Spätwerk dann. Weißt du, dass man uns dann eines Tages sagt, ja, damals, sie haben noch kleine Podcasts gemacht, haben sich auf der Bühne gegen Antifaschismus ausgesprochen, aber dann haben sie die großen Dinger gemacht, dann haben sie die neue Oper von Köln designt oder Olli Schulz das Kulturhaus in Leer gerettet. Ey, das ist gerettet worden.
Ach, das hat mich so gefreut, wollte ich sagen, vielen lieben Dank, Leute. Ey, dass es wirklich so schnell ging und diese Heizungsanlage jetzt finanziert werden kann in einem Laden, der dir auch gefallen hätte, Jan. Ganz ehrlich, so ein cooler Laden, so geile Leute da, haben mir ganz viele geschrieben. Vielen, vielen Dank, dass das möglich gemacht wurde. Echt, freut mich so sehr. Ganz geil. Wir sind echt, das magst du ja immer nicht hören, aber ist schon eine gute Community hier, Jan.
Ja, wir haben eine geile Community. Ich habe übrigens völlig vergessen zu sagen, dass wir heute Kalenderwoche 18 haben und dass wir den 3. Mai bereits haben.
Baby, mach sie an die Bluetooth-Box, Box, Box. Jan und Olli sitzen vor dem Mikros, Groß.
Soll ich mal ganz kurz was Privates erzählen, wo ich am Wochenende war?
Gerne.
Ich war am Wochenende in Ardennen.
Oh, ja, genau.
Wirklich? Ja. Ich war am Wochenende in Ardennen. Okay. Entschuldigung. Ich war am Wochenende in Ardennen, weil ich habe mir so ein neues Metallsuchgerät gekauft und bin ein bisschen durch die Wälder gestreunt und dann wurde ich aber vom Förster rausgeholt, weil er gesagt hat, ist verboten. Darf man gar nicht mit einem Metallsuchgerät in den Ardennen durch die Wälder gehen. Weißt du warum?
Weil es danach zu viele Material gibt aus dem Ersten Weltkrieg.
Total krass. Und dann war ich im Kriegsmuseum in Bastogne und sagt dir das? Sagt dir da, bist du da informiert drüber? Weißt du da, hast du Ahnung von der Schlacht von Bastogne?
Nee, ich war ja in Verdun, da haben wir mal drüber geredet.
Stimmt.
Von der Schlacht, aber ja. da war ich mal und da habe ich mir die Festung angeguckt, aber da war ich noch nicht.
In Bastogne, ein kleines belgisches Örtchen an der luxemburgischen Grenze in den Ardennen und ich habe immer gedacht, erste Erkenntnis des langen Wochenendes, Battle of the Bulge oder Bulk, dachte ich immer, das ist irgendwie die Bulge oder the Bulge ist eine Landschaft, die heißt halt so auf Englisch, aber das heißt einfach Beule oder Ausbeulung. weil so war die Frontlinie. Das war, als 1944 Hitler nochmal alles in die Schlacht geworfen hat im Westen, um die Alliierten doch noch zurückzuschlagen. Der wollte durch die Ardennen durch zu Antwerpen mit einer Zangenbewegung. Mhm. Und dann ist eben eine Beule in der Frontlinie entstanden und die Amerikaner haben das dann zurückgeschlagen und die amerikanischen Truppen, die weltbekannte Easy Company, die 101. Luftlandedivision, in Bastogne ist sie eingekesselt worden. Kennst du die Serie Band of Brothers von 2001 von HBO? Hast du die mal gesehen?
Ja.
Produziert von Steven Spielberg.
Ich habe drei, wie viele Staffeln gibt's da inzwischen? Von drei habe ich.
Es gibt zwei Staffeln, also einmal gibt's The Pacific und dann einmal Band of Brothers. Das ist so ein bisschen in der Zeit, ich glaube.
Ach, das sind zwei Serien, meinst du? Aber Band of Brothers gibt's mehr als zwei Staffeln.
Nein, Band of Brothers ist eine Serie von HBO, produziert von Steven Spielberg. Das hat er damals gemacht, als er auch der Soldat James Ryan produziert hat.
Genau.
Das war so seine Kriegsfilmzeit. Und er hat das produziert und unter anderem spielt auch mit Jimmy Fallon. Das ist ganz merkwürdig, ein ganz weirder Cast, der später dann die Tonight Show übernommen hat. Auf jeden Fall gibt's in Folge 6 oder 7 geht's auch um Bastogne und um die Schlacht dort und so. Und da war ich zum ersten Mal da, ich bin immer nur dran vorbeigefahren und hab gedacht, ach komm, jetzt fährst du mal raus, jetzt mal, genießt du mal den Samstag und machst mal ein bisschen Kriegstourismus. Und es ist echt immer, wenn man im Ausland in solchen Schlachtenmuseen ist, das ist in Verdun wahrscheinlich nicht anders, dass es da eigentlich im Grunde genommen keine Deutschen gibt. Das ist das Schöne, wenn man so ein bisschen anonym sein möchte, dann guckt man sich die verlorenen Schlachten der Deutschen an. Immer nur Holländer, Engländer, wahnsinnig viele Amerikaner und Franzosen und so. Kein einziges deutsches Auto auf dem Parkplatz und eine wahnsinnig gute Ausstellung und vor allen Dingen konnte man dann, und das fand ich echt beeindruckend, in den Busch Jacques, das ist so ein kleines Waldstück gehen und konnte sich eine App runterladen und dann lag man da wirklich, ist man durch den Wald gelaufen und konnte so wie durch so eine Zeitreise, so ein Fernglas, in die Vergangenheit gucken und stand dann vor so einem Loch im Boden und dann guckte man in sein Handy rein und auf einmal waren da Soldaten drin, die da gebuddelt haben und so. Es war mega creepy und war echt ein interessanter Ausflug. Es war echt spannend.
Das kann man bestimmt mit der Oculus Quest Brille bald richtig authentisch nochmal alles erleben. Das wäre doch was für dich, nochmal als Soldat da irgendwie durchrobben.
Und ich habe schon überlegt, wäre das nicht total geil, wenn es so eine Technologie gäbe, weil hier ChatGPT und AI und sowas fickt mich alles nicht an, aber wenn es so eine App gäbe, wo man einfach ohne daran wirklich teilnehmen zu müssen, in der Zeit zurückreisen kann und man könnte einfach eingeben mit so einem Rädchen, wie wenn man sich irgendwo registriert und sein Geburtsdatum angeben muss. Wenn man älter ist, muss man schon ein bisschen länger, so bis 1981 muss man schon lange runterscrollen. Und dass man einfach sagen kann, ich möchte gern, keine Ahnung, mal hier 19. Dezember 1944 in diesem Wald und dann guckt man da rein und dann ist man an dem Ort, wo man gerade ist, aber halt, man sieht im Handy die Zeit von 1944, ist dann mit dabei, aber nicht wirklich, sondern nur so, als würde man Fernsehen gucken. Kann das nicht mal jemand erfinden? Wo sind denn die Oculus Rift-Brillen? Wo ist denn das alles?
Wo ist das Ganze? Wo ist das denn alles, was uns... Ich bin mir sicher, dass das bald alles möglich ist. Bald kannst du auch irgendwelche Schlachten des Zweiten Weltkriegs wahrscheinlich im Virtual Space nochmal nachleben oder bist ein Soldat oder ähnliches. Alle diese Erfahrungen kannst du dann nochmal erleben, Jan. Doch, jemand, der doch ein bisschen fasziniert ist vom Krieg wie du, für den wäre das eigentlich was. So eine App, die das alles nochmal, das Grauen, aber auch die strategischen Wege der Soldaten und alles.
Weißt du, ich finde, Krieg ist ja, wenn die Welt zu Gelände wird. Also wenn auf einmal die Geologie so entscheidend ist und wenn man die Welt so nach Geologie oder geografischen Parametern bemisst und das alles so schrumpft auf so existenzielle Sachen. Ich finde das, ich musste mich am Wochenende auch da mehrfach zu rechtfertigen, warum ich mich da so für interessiere. Ich bin gar nicht so fasziniert von so politisch fasziniert oder sowas. Ich finde, das ist etwas, wovon ich überhaupt nichts weiß und absolut keine Ahnung habe und mich reizt es einfach.
Dafür interessierst du dich jetzt aber schon länger für den Krieg. Was ich übrigens voll nachvollziehen kann, ich weiß ja, dass es bei dir aus keiner politischen Sicht, sondern das Faszinierende an diesem gesamten Wahnsinn und natürlich auch die Wege, die eingeschlagen worden sind, die Strategien, all sowas. Aber
ich muss mal eben sagen, weil es jetzt gerade aufploppte. Ja. Also wirklich, um es direkt mal damit abzubinden, aber ich habe jetzt gerade von Apple vorgeschlagen bekommen. Die offensichtlich gibt's da so einen Algorithmus, der über diese Fotos läuft. Und ich habe einfach meine Fotos in die da reingespeichert. Und jetzt gibt er einfach mal so Vorschläge. Und jetzt habe ich gerade einen Vorschlag bekommen, also ein Album, was von Apple selbst erstellt wurde. Schneetage mit den schönsten Schneebildern. Weißt du, was das Coverbild ist?
Nee.
Das ist ein Bild aus dem Jahr. Muss ich mal direkt mal reingucken, wann das war. Lass mal kurz laufen hier. Das ist die Musik. Hörst du's? Das ist Schneebilder.
Nee, ich höre nichts. Ich habe ja meine die technischen Voraussetzungen heute nicht.
Ich höre einfach eine Musik, Schneetage. Und das sind einfach mal original 80 Bilder von einer Reise, die ich mal gemacht habe im Jahr 2005. 2005 nach Polen und es beginnt mit einfach 10 Bildern vom Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau, Auschwitz 2, okay. Und es ist einfach Schnee. Ach, und Apple hat Schneetage in so ein scheiß Album da reingebaut. Alter, Apple, komm mal klar. Na, ich bin damals auf Familiensuchtour gefahren und bin dann da durch den Schnee in Posen und so rumgestapft und habe versucht, habe ich das schon mal erzählt, dass ich da mal an so einem Grabstein war und als ich Familienforschung gemacht habe und dann so wirklich wie in so einem Gruselfilm den Schnee von einem Grabstein weggemacht habe und da war da drunter der Mädchenname einer meiner Großmütter auf dem Grabstein.
Hast du denn viele gefunden, viele Familienmitglieder?
Ja, tatsächlich. Es gibt eine alte verfallene Kirche in der Nähe von Posen, eine ehemals evangelische Kirche, die von irgendwelchen Siedlern aufgebaut wurde im 18. und 19. Jahrhundert, die auch drumherum gesiedelt haben. Das waren evangelische Siedler, die versucht haben, sich in Polen da niederzulassen. Das ist alles offensichtlich nichts geworden im katholischen Polen. Und da sind ganz viele meiner Verwandten getauft und verheiratet und auch begraben worden. Und da gibt's immer noch einen Friedhof, der komplett aufgegeben wurde, also mitten in der Pampa quasi. Und bin dann da alleine rumgelaufen. Es gibt noch so ein, zwei Einsiedler, die drumherum
leben. Wäre das nicht vielleicht der richtige Platz für dich, wenn du weißt, dass da viele deiner Ahnen liegen, da sich ein Ferienhaus zu holen oder in der Gegend anzusiedeln?
Das ist eine sehr gute Idee.
Ernsthaft?
Schöne Idee, aber willst du wirklich da? Nee, also ist ein bisschen weit von Berlin, Ferienhaus in Posen. Andererseits, warum nicht? Ist eine schöne Gegend gewesen. Sehr schöne Gegend.
Ja.
Da habe ich in so einem alten Sowjethotel noch geschlafen. Das ist 2005. Da war, das muss man auch mal über 2005, schon sehr lange her. Da war der Mauerfall gerade mal 15 Jahre her. Und da hatte man noch so ganz viele alte Sowjet- oder russische oder ganze kommunistische Hotels mit so ganz schlimmen Matratzen, wo so Elektronik aus der Wand hing von den Abhöreinrichtungen, die da früher mal drin waren und so. Das war echt crazy.
Aber warte mal, 2005 warst du da. Das ist krass. Das ist 2005, ist 18 Jahre her. Ja, dann warst du ja Mitte 20 zu der Zeit da gerade, als du das gemacht
hast. Ja, genau. Ich hatte irgendwann mal so einen Rappel, wo ich gedacht habe, ich will jetzt mal mehr über die Familie rausfinden und bin dann da überall hingefahren und habe dann auch wirklich in so alten Archiven und vor allen Dingen Kirchenbüchern rumgestöbert und dann ja die Chronik so weiter aufgebaut und so. Mir hat übrigens letztens, total krass, eine Hörerin geschrieben per DM, dass es familiäre Überschneidungen gibt. Sie hat nämlich auch Ahnenforschung gemacht und in ihrer Ahnenlinie tauchte tatsächlich eine Person auf, die auch in meiner Ahnenlinie drin ist, nämlich ein gewisser Kapitän Böhmermann. Den gibt es wirklich und von dem gibt es auch, wenn man den bei Google sucht, da gibt es noch so alte Frachtbücher und so. Der ist wohl nach Deutsch-Südwest gereist. Und sie ist wohl eine direkte Nachfahrin und hat mir so ganz tolle Bilder und alte Dokumente noch geschickt. Vielen Dank, ich habe die noch nicht eingebaut und ausgewertet, aber ich hatte mal so eine Phase, wo ich das obsessiv gemacht habe. Das ist aber schon ein bisschen her.
Was bringt dir das, weil du dann wissen willst, wo du herkommst? Was ist der Antrieb dahinter?
Ja, so ein bisschen, und so ein bisschen. Also das wollte ich immer, also wollte die Familiengeschichte so weit es geht aufrollen und weil die ja so zerfleddert ist. Die eine Hälfte kommt so aus dem damaligen Polen.
Sudan.
Und einige kommen aus dem Sudan, genau. Einige kommen von überall her. Nee, also das so zusammenzupuzzeln. Und da habe ich vor allen Dingen rausgefunden, dass die Seite von meinem Vater, dass die gar nicht so sehr aus Bremen kommen, sondern dass da so Spanier mit drin sind und auch so evangelische Siedler. Und man kann sich dann über die eigene Familiengeschichte so ein bisschen die europäische Geschichte zusammenpuzzeln. Und das fand ich spannend, vor allem, wenn man sieht, wo die überall
verteilt sind. Ich finde, da sind spanische Züge manchmal bei dir erkennbar.
Ja, guck mal, aber mal ganz ehrlich, da schreibe auch mal, ja, meine dunklen Augenbrauen und der dunkle Bart zum Beispiel, der ist nicht gefärbt, das ist einfach
echt schwarz. Das ist sehr spanisch, finde ich auch.
Und das ist tatsächlich so, vielleicht ist da was Spanisches drin, ich weiß es nicht. Andererseits dieses sehr nordische, restliche von mir, dieses fast skandinavische, wikingerhafte. Was ist bei dir drin?
Ich finde aber, bei dir ist ein bisschen an den Schläfen da auch da oben, Julio Iglesias ein bisschen würde ich da sehen bei dir.
Ja, sehe ich auch.
Ich sehe ein bisschen Julio Iglesias in deiner, Physiognomie.
Physiognomie.
Jan, ich wollte noch kurz mit dir über den Bild-Podcast reden, den deine Produktionsfirma gemacht hat. Ich habe alle sechs Teile gehört und höre das wirklich gerne, wenn ich im Nightliner liege und es dann losgeht. Muss sagen, dass mich das wahnsinnig auch unterhält. Ich das sehr, sehr gerne höre.
Yes.
Ich muss aber eine Sache sagen, und das ist auch nicht ich sag's jetzt einfach mal direkt. Ich will mal wissen, wie du das so siehst. Super aufgearbeitet, ich höre es wirklich gerne. Trotzdem sage ich dir, ich habe wenig Mitleid mit den Frauen. Die meisten Frauen, die sich darüber beschweren, was da bei der Bild passiert ist, ich sage nur mal meine Theorie, haben erst angefangen, sich zu beschweren, nachdem es um ihr eigenes persönliches Leben ging. Nachdem die von Julian Reichelt irgendwie oder sich dieser Machtmissbrauch hingegeben haben. Aber keine von denen hätte die Theorie, dass die Bild Menschen zerstört und politisch hetzt und, sage ich mal, wirklich Sachen macht, dagegen gearbeitet. Die hätten das alle mitgemacht. Die hätten das alle. Und das ist das, was ich so ein bisschen sehe und finde. Und als dieser eine, der ehemalige Politikchef im fünften Teil sagt, früher war die Bild-Zeitung eine Minestrone und jetzt durch Julian Reichelt ist sie zu so einer fetten Gulaschsuppe geworden, dass da alle lachen, auch die beiden Reporterinnen, fand ich ein bisschen merkwürdig, weil der Typ mir wahnsinnig unsympathisch ist. Aber, das ist jetzt gar nicht nur so kritisch gesagt, ich weiß nicht, wie ihr das seht, das würde mich total interessieren, hat man mit diesen Frauen oder generell mit den Leuten, die sich entschieden haben, für die Bild zu arbeiten und erst durch ihre eigenen Befindlichkeiten, die da gestützt werden, beziehungsweise Sachen werden, dass sie danach erst auf die Barrikaden gehen, stört mich an diesen Menschen. Abgesehen davon höre ich den wahnsinnig gerne den Podcast und freue mich auf die letzte
Kleine Werbung, Folgen. Boys Club, Folge 5 und 6 gibt es jetzt bei Spotify und die Folge 7 und 8, die kommen nächsten Montag raus, also in 4 Tagen. Will ich jetzt gar nicht.
Wie siehst du das?
Kann ich was zu sagen? Also ich finde, das eine ist die Entscheidung, da zu arbeiten. Da gibt es verschiedene Gründe zu. Ich finde, das würde es auch nicht machen. Ich kann aber nachvollziehen, wenn Leute erstmal unerfahren sind zum Beispiel, wenn die aus einer anderen Richtung kommen, aus anderer Sozialisation, wenn die andere Dinge wollen im Leben, ist das durchaus nachvollziehbar, dass sie beim Springer Verlag anheuern. Das finde ich jetzt grundsätzlich erstmal überhaupt nicht problematisch. Und ich finde,
ich finde, die Bild-Zeitung, ich meine, wenn ein Blatt bekannt ist, ich meine, das ist ja auch, du weißt es ja auch nicht erst, seit du diesen Podcast gehört hast. Dann, und deswegen bin ich, also ich will nur sagen, ich kann nicht verstehen, wenn jemand Journalist werden will, auf die Axel Springer Schule geht, meinetwegen soll er das machen, aber sich erst darüber aufzuregen, nachdem der eigene Karriereplan kaputt gemacht wurde, beziehungsweise man da in diese Maschinerie geraten ist, wo man sich ausnutzen lässt, wo man sich so einem Arschloch, sorry, will ich mal direkt so sagen, Julian Reichelt ist also wirklich so widerlich durch diesen Podcast auch mir geworden, also wirklich mehr als vornehin schon so, dann ist es, habe ich wenig Mitleid mit diesen Personen
da. Ja, ich finde, das Problem ist dann eben nur, wenn es diese Grenzüberschreitung gibt, dass dieses dann doch starke Machtgefälle in dieser Struktur, wo Leute unerfahren reinkommen, ausgenutzt wird und Leute zu Dingen gezwungen werden, die sie dann eben wirklich nicht machen möchten oder glauben, dass sie Dinge tun müssen, so funktioniert. Und das finde ich das Schöne an der Erzählung. Und im Grunde genommen ist der Podcast, da ist ja jetzt nicht, das wird alles verständlich aufbereitet, aber es geht ja vor allen Dingen um die Analyse dieser Machtstruktur und wie Macht funktioniert, dass du, wenn du in so einem System da der Boss bist, dass du gar nicht sagen musst, mach das jetzt, sondern die Leute von vornherein so konditioniert sind, weil sie da angefangen haben zu arbeiten und weil sie checken, wie es so läuft, dass sie ohnehin das machen, was du möchtest. Und wenn du dann dazu Sachen gezwungen wirst durch diese Struktur, die du eben nicht tun möchtest oder die dich immer mehr zum Täter oder zur Täterin machen, obwohl dir das eben nicht so recht ist, und dann da den Absprung zu schaffen, gerade wenn du Anfang, Mitte 20 bist und eben, ja, ich sag mal, vielleicht
noch
nicht so
gefestigt
bist, ja, oder vielleicht nicht so moralische Grundhaltung oder irgendwie Stabilität oder mal Nein sagen oder sowas, nicht so dein Ding ist. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass ich Mitleid habe, aber ich kann das nachvollziehen, warum Leute dann irgendwann sagen, das reicht mir jetzt, ich brech damit jetzt und ich möchte das nicht mehr weitermachen. Ich ertrage das nicht
mehr. Am besten gar nicht erst der Anfang, habe ich die ganze Zeit gedacht. Aber auf alle Fälle, trotzdem kann ich auch nur empfehlen, 7 und 8 kommen nächsten Montag raus vom Bild-Podcast.
Genau. Wir müssen es heute ein bisschen kurz... Wir müssen es wirklich kurz machen. Ich habe auch Anschlusstermine. Wir hören uns am Sonntag in Ausführlichkeit mal wieder. Sag mal, wo bist du denn jetzt noch? Hast du noch Auftritte? Morgen, übermorgen, Donnerstag,
Freitag? Ich bin heute Abend in Darmstadt. Morgen habe ich einen Tag frei. Ich hoffe, dass ich heute Abend wieder fit bin. Ich hatte echt so krass Gliederschmerzen und alles Mögliche gehabt. Aber das langsam wird es besser. Nach dem Gespräch, du bist mein Jungbrunnen, mein Elixier, Böhmermann. Und jetzt lege ich mich noch mal 2-3 Stunden hin. Dann geht's in Darmstadt auf die Bühne. Morgen habe ich frei. Dann spiele ich noch in Kaiserslautern. Dann spiele ich noch in Karlsruhe und in Düsseldorf im Zackenladen, den ich auch schon seit 20 Jahren
liebe Grüße.
Da freue ich mich drauf. Gemütlicher kleiner Laden, habe schon so oft gespielt.
Bist du denn schon weitergekommen mit dem ESC-Song eigentlich? Weil ich bin fast fertig mit meinem.
Ich freue mich drauf, deinen erstmal zu hören, um dann nochmal nachzulegen mit meinem.
Ey, da musst du aber, schaffst du das? Kriegst du den Song raus bei Spotify? Kriegst du es hin?
Ob ich ihn bei Spotify rauskriege, das weiß ich nicht.
Oh mein Gott.
Kann ich dir nicht versprechen.
Okay.
Aber zum Glück, ich habe ja auch nicht so eine Maschinerie wie du, so Leute, die einem das schreiben, wo man nur noch mal rüberrülpsen muss und ähnliches.
Mehr dazu am Sonntag. Hier ist Fest und Flauschig und dann sind wir richtig lang für euch da bei Spotify. Bis Sonntag.
Habt eine schöne Woche. Tschüss.